Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen bei unserem monatlichen Lomerio-Kongress. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr hier mit dabei seid. Und heute habe ich Klaas Stechmann hier mit dabei. Herzlich willkommen, lieber Klaas.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr, sehr gerne. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar geht es diesmal nicht um die Frauen, sondern es geht um den Mann als Patient in der Osteopathie. Für mich ist es so, oder für uns, dass die Frauen ja doch schon einiges an Sichtbarkeit in der Osteopathie gewonnen haben und die Männer irgendwie gefühlt doch noch so ein bisschen untergehen. Und da haben wir gesagt, na, da gibt's ja auch spannende Themen. Lass uns da doch mal drüber sprechen. Magst du dich selber einmal ganz kurz vorstellen in ein paar Worten, wer du so bist, was du so machst?
Ja, genau. Mein Name ist Klaas Stechmann. Ich bin Osteopath, bin auch wie viele Leute über die Schiene der Physiotherapie dazu gekommen. Hab in meiner Laufbahn einen Bachelor in Physiotherapie gemacht und in meiner Bachelorarbeit ging es um das Thema Faszien und um eine Reliabilitätsstudie. Und über die Schiene mit meiner Bachelorarbeit, dass ich die auf so ein paar Kongressen präsentiert hatte, bin ich in die Richtung auch geraten, dass ich als Dozent arbeite, immer mal wieder, oder halt eben auch in einem Buchverlag gearbeitet habe, ein paar Bücher präsentiert habe. Und ja, so habe ich jetzt meine Rolle gefunden als Osteopath, hauptsächlich mit eigener Praxis in Stade, das ist südwestlich von Hamburg, schöne kleine Stadt, habe mittlerweile ein paar nette Kolleginnen und Kollegen, die mit mir da arbeiten und genau, gebe gerne mal Kurse, manchmal unter der Woche in Vollzeitschulen und gerne auch mal am Wochenende, wenn sich die Zeit dafür ergibt.
Du bist auch Teil eines Podcastes?
Ja, genau. Das ist der Knochenjob-Podcast, den betreibe ich mit meinem Kollegen Dennis Jacobs alle zwei Wochen immer zu hören auf allen möglichen Plattformen, wo es Podcasts zu streamen gibt. Und unsere Aufgabe oder was wir uns vorgestellt hatten, wie wir das machen wollen, war erst einmal hauptsächlich aus Spaß. Also wir hatten jetzt keinen großen Hintergedanken. Aber es hat sich doch einiges so entwickelt daraus und wir, sage ich mal so, wir besprechen oder wir reflektieren unser Bild der Osteopathie. Wir besprechen gerne Fallbeispiele oder wir sehen Sachen kritisch und beleuchten verschiedene osteopathische Herangehensweisen oder sprechen über Studien, also alles, was die Osteopathie so angeht. Genau.
Lass uns doch mal in das Thema einsteigen, der Mann als Patient in der Osteopathie. Du hast ein bisschen was vorbereitet, da gerade mal weitergehen in deiner Folie.
Ja, genau. Also kurz als Hintergrund dazu, ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass man sich auch speziell der Frau widmet, so, ne, gerade in dem Bereich Gyn. Frauen werden schwanger, sie bringen Kinder zur Welt und das ist natürlich eine sehr spezielle Richtung in der Medizin, in der Physiotherapie, aber auch vor allem auch in der Osteopathie und das ist vollkommen wichtig, dass wir sowas haben. Ich habe mich aber auch immer so gefragt, okay, kommen Männer da nicht vielleicht auch zu kurz? Wir haben ja auch eine spezielle Anatomie und spezielle Funktion, die eine typische Frau nicht hat. Und ich habe vor allen Dingen auch immer beobachtet, wenn Männer zu mir kommen, das habe ich nicht so häufig, aber das kommt regelmäßig vor, auch gerade vergangene Woche hatte ich das, dass die Männer sagen, wenn ich frage, und was führt sie zu mir, was kann ich für sie tun? Ja, meine Frau schickt mich in erster Linie. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal erlebt hast.
Ja, aber, sehr gut.
Ja, natürlich, genau. Oder die Frauen sagen, ja, ich wollte meinen Mann hier auch mal herbringen. Ich versuche, den zu überreden, aber ich kriege ihn nicht überredet. Und warum ist das so? Und warum gehen Männer seltener zum Osteopath? Und vor allen Dingen auch, warum nutzen die das Gesundheitssystem seltener? Ja. Und da bin ich so ein bisschen drauf gekommen und habe mich gefragt, sind Männer benachteiligt? Weil ja häufig in der Gendermedizin davon gesprochen wird. Und da gibt es auch sehr viele, sehr gute Argumente, dass Frauen eigentlich benachteiligt sind. Weil zum Beispiel, nur mal so ein paar einige Sachen zu nennen, weil Frauen oder weil Studien häufig an Männern gemacht werden und die Krankheitsbilder auch für typisch männliche Patienten beschrieben sind und weibliche Beschwerden vielleicht ganz anders sein können und deswegen zum Beispiel der Herzinfarkt seltener gefunden wird oder später gefunden wird mit erheblichen Konsequenzen. Aber so ein paar Sachen gibt es auch, warum vielleicht Männer benachteiligt sein könnten. Eine Sache ist zum Beispiel, dass es ja immer noch traditionelle Geschlechterrollen gibt und auch Erwartungshaltung an Männer, die erfüllt werden müssen oder wo vielleicht auch Männer selber denken, dass sie die erfüllen müssen, zum Beispiel Stärke zeigen, keine Schwäche zeigen. Wenn man zum Arzt geht, sich untersuchen lässt, dann gesteht man eine Schwäche ein und man gesteht ein, dass man krank ist und so weiter. Das ist immer noch präsent heutzutage. Und interessant finde ich auch, dass es auch nicht immer nur Stärke ist, sondern vielleicht auch eine Schwäche. Also, dass man auch Angst haben kann vor Diagnosen. Ja, was passiert, wenn der Arzt mir jetzt sagt, okay, du hast Krebs oder das ist doch irgendwas Schlimmes. Und auch Angst vor Untersuchung. So. Und wer von den Zuschauern oder von den Zuhörern vielleicht auch unserer Instagram-Seite des Knochenjob-Podcasts googelt, wir haben so ein kleines Fable für lustige Memes, ja, so Witzbilder könnte man sagen. Und in der Vorbereitung hatte ich halt nach der Prostata-Untersuchung geguckt. Ja, ist natürlich ein wichtiges Ding, Prostatakrebs, sehr große oder auch Kolonkarzinome, das heißt Rektumkarzinome und so weiter. Die Untersuchung dafür wäre ja erstmal manuell digital. Ja, das wäre so die erste einfachste Untersuchung, die man schnell machen kann. Und es gibt so viele Memes zu dem Thema Prostata-Untersuchung. Also da sieht man schon, dass das für Männer so ein Ding ist. Da wird dann halt mit Humor, mit Witz gearbeitet, sage ich mal, um das zu verarbeiten. So ist zumindest meine Sicht der Sache. Genau, also es kann eine Angst vor Diagnosen und vor Untersuchungen bestehen. Und damit einhergehend halt eben vielleicht auch eine Art Unwissenheit. Ja, medizinische Gesundheitsbildung ist bei Frauen verbreiteter als bei Männern. Das muss man auch sagen. Ja. Eine andere oder andere Argumente sind zum Beispiel auch der Zugang zum Gesundheitssystem und auch die Verfügbarkeit. Also das bedeutet, dass wenn man halt in typischen Geschlechterrollen feststeckt und man halt lange arbeitet und vielleicht auch in Jobs arbeitet, wo man nicht im Homeoffice ist, zum Beispiel Handwerk oder so, wo Männer überproportional vertreten sind, dann hat man auch nicht so einfach die Möglichkeit, einen Termin beim Arzt, bei Osteopathen, wo auch immer zu bekommen. Das kann auch eine Rolle spielen. Und nicht nur Frauen machen negative Erfahrungen im Gesundheitssystem, sondern auch Männer. Das kriege ich auch häufig gespiegelt. Wir haben natürlich in der Osteopathie so die Rolle der alternativen Medizin. Wir bekommen dann halt vieles ab, warum Leute von der klassischen Versorgung in der Arztpraxis, im Krankenhaus oder so dann einfach enttäuscht sind. So, das ist ja einer der Gründe, warum wir in der Osteopathie beliebt sind und warum wir punkten können. Ja. Und was man auch sagen muss, Männer haben grundsätzlich eine geringe Präventionsorientierung. Das klappt auch bei dem weiblichen Klientel auf jeden Fall besser. Und das fühlt mich so ein bisschen zu dem Argument, oder das ultimative Argument ist ja, dass Männer kürzer leben als Frauen. So, das ist ja die absolute Benachteiligung, könnte man sagen. Ja, vielleicht nicht ganz unverschuldet, aber laut Statistischem Bundesamt, hatte ich nochmal nachgeschaut, 2022 leben Männer mittlerweile 5 Jahre weniger. Ja. Vor allem, wenn es 5 gute Jahre sind, ist das ja auch ist das ein echtes Argument. Ja, also 78,3 Jahre in Deutschland für Männer, 83,2 Jahre für Frauen. Das ist ein Unterschied.
Weil das finde ich gerade interessant, auch mit dieser Präventionsorientierung, dass du das sagst. Ich frage mich dann immer nur, warum ist das denn so?
Das ist eine gute Frage. Männer haben da, glaube ich, einfach weniger Interesse dran. Ja. Das zieht besser, solche Themen bei Frauen. Also es gab so einen ganz interessanten Bremer Gesundheitsreport, der das sehr gut analysiert hatte. Und der hat zum Beispiel gesagt, Volkshochschulen, das ist ja, wie der Name sagt, Gesundheits- oder auch Wissensvermittlung für die Gesellschaft so, nicht an Hochschulen. Und da sind ganz viele Kurse speziell auf Frauen zugeschnitten oder halt offen. Aber speziell für Männer gibt es da kaum was.
Interessant.
Schönes, interessantes Argument war auch noch, dass die Bewegung der Frauenrechte, also der gute alte Feminismus, dass der auch immer Gesundheit zum Thema hatte schon. Und das finde ich auch interessant, so dass seit Jahrzehnten, wofür gekämpft wird, für Gleichberechtigung, völlig gerechtfertigt, dass die schon immer Gesundheitsthemen dran hatten. Und ja, so dass solche Sachen spielen da auf jeden Fall mit rein. Die Frage ist dann, warum leben Männer eigentlich kürzer? Man könnte sich natürlich in die Opferrolle reinbegeben und sagen, ja, das System ist schuld und ja, aber man, weil gerade bei Männern muss man auch sagen, dass es halt auch an der eigenen Verantwortung liegt. Zum Beispiel das Risikoverhalten, ja, risikoreichere Verhaltensweisen, vor allen Dingen auch Berufe, Fahrverhalten, Sportarten. Ja, und dann kann es zu Verletzungen kommen, es kann zu Todesfällen kommen. Und dadurch wird das Leben auf jeden Fall statistisch schon mal deutlich verkürzt. angesprochen hatte ich schon das Gesundheitsverhalten, seltener ärztliche Hilfe, weniger Vorsorgeuntersuchung, ja, die zieren sich davor, zur Darmspiegelung zu gehen oder zur Prostatauntersuchung, wobei das ja die Mitte die häufigsten Krebsarten bei Männern vor allen Dingen auch sind. Und dadurch, durch diese geringere Prävention, werden Krankheiten halt eben auch später erkannt, diagnostiziert und dann vor allen Dingen auch behandelt. Ja, also da geht durchaus Lebenszeit für sowas flöten. Angesprochen hatte ich auch schon die beruflichen Belastungen. Also es gibt ja klare Verteilungen immer noch. Es gibt typische Frauenberufe, es gibt typische Männerberufe. Tendenziell befinden sich die Männer in den gefährlicheren Berufen oder in den anstrengenderen, körperlich fordernderen Berufen und haben dadurch halt eben auch durchaus mehr Krankheiten und eine kürzere Lebenserwartung. Interessant finde ich auch wiederum Geschlechterrolle, in die sich Männer gerne sehen vielleicht oder auch reinbegeben oder sich auch reindrücken lassen teilweise durch gesellschaftliche Normen, dass sie halt immer noch Stress, Schmerz und Krankheit vielleicht auch unterdrücken. So. Und könnte man sagen, also gefühlt ist es in der jüngeren Generation besser werdend. Es wird sehr viel über psychische Gesundheit gesprochen. Es wird sehr viel über Geschlechterrollen gesprochen. Aber nun ja, die Menschen, um die es geht, die vor allen Dingen halt gesundheitliche Fürsorge brauchen, sind natürlich aus der eher älteren Generation. Und da herrscht ja manchmal noch ein anderer Ton.
Du das ansprichst, ich habe tatsächlich letzte Woche mit einem Mann darüber gesprochen, der jetzt in den 30er Jahren ist. Und ich habe tatsächlich auch, wie du sagst, das Gefühl, in den jüngeren Jahren oder die jüngere Generation jetzt, da wird es bewusster. Da wird es auch anders gelebt. Ja. Ich denke, vielleicht wird das auch nach und nach tendenziell besser werden, dass man darüber sprechen darf. Und das auch nicht unbedingt was Schlechtes ist, sondern dass dieses Thema einfach mehr Normalität bekommt vielleicht.
Ja. Meinst du vor allem auch mentale Gesundheit oder grundsätzlich?
Ja, absolut. Tatsächlich. Beides. Ja. Mentale Gesundheit, genau. Psychische Stress. Also ich denke, ich habe das Gefühl, dass so die Generation unter 30, dass sie so langsam anfangen, das doch mehr als wichtig zu erachten und als normaler anzusehen.
Ja. Ja, ist auch exakt mein Eindruck. Und da gibt es auch viele, zum Beispiel Sportler oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die dafür stark einstehen. Ja, das ist halt eben auch eine große Benachteiligung, könnte man sagen. Suizidrate bei Männern, je nach Land unterschiedlich, 3:1, 4:1, also deutlich höher. Und auch der Zugang zur Psychotherapie ist auch für Männer, ich will nicht sagen erschwert, aber auch die gehen seltener zum Psychotherapeuten. Man muss natürlich bei Männern auch sagen, dass auch genetische Faktoren eine Rolle spielen. Also das doppelte X-Chromosom wird zum Beispiel mit einer verbesserten Regeneration einhergebracht und auch ein schwächeres Immunsystem. Also Säuglingssterblichkeit zum Beispiel ist bei männlichen Babys auch größer als bei weiblichen Babys. Und dann so, wenn man auf die quasi Statistik guckt, die häufigsten Todesfälle sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Krebserkrankungen. Das sind nun mal die Krankheiten, die Männer besonders häufig treffen. Ja, genau. Da kann man sich natürlich auch denken. Alkohol, Nikotin, Tabak, solche Sachen sind nach wie vor bei Männern mehr verbreitet.
Ja, wie siehst du das denn mit Nikotin? Also da habe ich auch tatsächlich auch den Eindruck, dass das Rauchen an sich generell zur Zeit zurückgeht.
Ja, das tut's, ja, genau. Ich glaube, da gab's auch immer wieder Berichte darüber, dass gerade unter Jugendlichen das nicht mehr so angesagt ist. Ich weiß, zu meiner Zeit war das unter Jugendlichen klar verteilt oder gleich verteilt. Mhm. Da hatten teilweise Frauen mehr geraucht als Männer zu der Zeit. Das ist schon ein bisschen her. Das war dann irgendwann in den 2000ern so ungefähr, als ich noch jünger war. Genau. Wie das jetzt zurzeit ist von der Verteilung, weiß ich nicht genau, nur dass es grundsätzlich zurückgeht.
Ja, dafür wird dann die Medientätigkeit mit Handy und so
mehr. Ja, genau. Andere Probleme tauchen auf. Vielleicht wird ein bisschen ausgetauscht. Genau. Und jetzt habe ich über die Männer allgemein gesprochen und im Gesundheitssystem. Und es gibt so ein paar Sachen, leider nur wenige Daten, aber eine schöne Masterarbeit hatte ich gefunden von 2016, Maike Asper. Da kann man auch sehen, dass Männer seltener zum Osteopathen gehen oder zur Osteopathin. Ja, so ungefähr so 70%, 72, glaube ich, waren es in der Studie. Und das spiegelt auch absolut meine Erfahrung wider. Und auch das, was ich von den meisten Kolleginnen und Kollegen gehört habe, dass sie halt einfach mehr weibliches Klientel haben. Ich behaupte gerne von mir, dass ich eine Familienpraxis habe oder so wie eine Allgemeinarztpraxis, so sehe ich meine Praxis. Ich habe nicht so den einen besonderen Schwerpunkt, sondern ich behandle Babys, viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportler, Omas, Opas. Also ich habe so einen Querschnitt durch die ganze Bevölkerung. Dennoch sind halt mehr Frauen bei mir auf jeden Fall da. Und das deckt sich mit Erkenntnissen aus der allgemein aus der alternativen Medizin, zu der wir uns ja auch häufig zählen, dass die auch häufiger von Frauen frequentiert wird. Und was sie vorhin auch schon angesprochen hatte, dass auch die allgemeine Gesundheitsförderung so, und da kommen ja dann manchmal auch alternative Gesundheitsoptionen mit rein, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal Yoga, Tai Chi oder sowas. Das ist ja auch was, was gerne das weibliche Klientel besser anspricht als das männliche Klientel.
Ja, das kann ich nur bestätigen.
Mhm. Ja, genau. Und dann sind wir wieder dabei. Meine Frau schickt mich oder was ich auch manchmal habe, dass die Frau mit reinkommt in die Behandlung, um dafür zu sorgen, dass der Mann auch wirklich alles erzählt und so. Und das höre ich auch immer wieder, also auch von, wo die Männer jetzt wirklich nicht blöd sind, wo die, ich sag mal, jetzt Geschäftsmänner sind und Akademiker sind, und dann sagt die Frau mir, ja, mittlerweile gehe ich mit meinem Mann mit zum Arzt, weil wenn der alleine geht, dann kommt er wieder und sagt, ja, alles gut, aber dann findet sie später neue Medikamente irgendwo liegen und wo auch immer, ne? Also eine teilweise völlig verantwortungsloser Umgang mit der eigenen Gesundheit, so könnte man sagen. Und als ich halt Vorbereitungen recherchiert hatte zu diesem Thema, habe ich so ein bisschen geschaut, was gibt es denn so für bekannte Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Und man muss sagen, die meisten Studien, die ich gefunden hatte, kamen so eher aus der muslimischen Welt, so Indonesien, Afrika oder Arabien, wo halt vielleicht auch noch klarere Rollenbilder bestehen. Und da konnte man zum Beispiel sehen, dass Männer eine höhere Erwartungshaltung haben als Frauen an die Behandlung. Also die möchten, dass das funktioniert und möchten auch gerne, dass es schneller funktioniert. Vielleicht halt auch eine Sache, wenn wir so über Prävention sprechen oder über Osteopathie und über, sage ich mal, den sanfteren Weg, so wird Osteopathie auch manchmal gebrandmarkt, könnte man sagen. Ja, auch eine Sache, die vielleicht nicht so das typisch männliche Klientel vielleicht anspricht, je nachdem, wie man die Osteopathie so darstellt oder welche Art und Weise der Osteopathie man so vertritt. Und dann gab es eine interessante Studie, die wurde sehr viel zitiert. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht, die vernünftig zu repräsentieren, aber wo Leuten die Gesichter von Männern und Frauen gezeigt wurden, die den Schmerzen zugefügt wurde, und dann mussten sie einordnen, wie groß wird gedacht, ist der empfundene Schmerz, ja, auf dieser 10er-Skala. Okay. Und eine dieser Outcomes bei dieser Studie war auf jeden Fall Benachteiligung der Frau, ja, dass den Frauen oft zugeschoben wurde, ja, vermutlich ist der Schmerz auch psychosomatisch oder eine Psychotherapie könnte bei der Dame besser helfen. Und dass denen nicht so ganz zugestanden wurde, dass der Schmerz genauso groß war wie bei den Männern. So ungefähr. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gut rübergebracht. Jedenfalls bei Männern zieht mehr so dieses mechanische, biomechanische Bild, und auch, dass denen eher Medikamente verschrieben werden, dafür weniger Psychotherapie, oder halt eben auch, dass denen weniger zugestanden wird, dass das Problem vielleicht auch psychosomatisch sein könnte.
Und siehst du das tatsächlich auch so in der Praxis, dass du das Gefühl hast, die Männer haben eine andere Erwartung?
Ja, also ne, wir sprechen immer über Klischees und über Verallgemeinerungen, aber in der verallgemeinerten Version finde ich das teilweise schon. Ja.
Okay, schön.
Genau. So den Satz zum Beispiel, wenn jemand nach der ersten Behandlung zu mir kommt, also kommt zum zweiten Termin und erzählt dann, ja, es ist ein bisschen besser oder was auch immer, war besser, dann ist es wieder etwas schlechter geworden und so. Und ich habe auch die Erwartungshaltung, bin eigentlich schon an Erfolgen, das ist so mein Hauptkriterium, ob ich zufrieden bin oder nicht. Und dann höre ich den Satz, vom Eimer kann das ja noch nicht und so, weil das dauert ja länger und ich bin auf jeden Fall bereit, dass das halt irgendwie längerfristig investiert und so. Das höre ich häufiger von Frauen. Da hatte ich auf jeden Fall drauf geachtet. Ja, genau. Und Ich hatte diese Woche eine Gruppe von Masterstudenten und Studentinnen und Studenten, es waren mehr Frauen dabei, gefragt, ob sie denn anders an der Behandlung rangehen, wenn es ein männlicher Patient ist oder wenn es ein weiblicher Patient ist, weil ich das immer interessant finde. So, wie sehen das gerade die jüngere Generation und vor allen Dingen, wenn die auch noch in der Ausbildung sind. Also die waren im Master, das heißt Bachelor haben die sind schon souverän, würde ich sagen, auf jeden Fall, schon viel Erfahrung gesammelt. Und habe das jetzt mal so rausgepickt und auch da reden wir über Klischees und aber das ist ja auch wichtig, weil wir uns ja auch durchaus mit dem Durchschnitt beschäftigen müssen im Alltag. Und ein Klischee ist zum Beispiel, dass wenn männliche Patienten kommen, dann besteht bei den Studentinnen und Studenten so ein bisschen der Drang, ja, doch mehr am Symptom zu arbeiten. Ja, also da, wo es weh tut. Oder vielleicht auch so smart den Eingang zu finden, erstmal über das Symptom zu arbeiten. Also derjenige hat Rückenschmerz, dann gucke ich mir vor allem den Rücken erst einmal an, arbeite auch erstmal am Rücken und gucke dann, okay, so diese ganzheitlichen Zusammenhänge, ob es vielleicht an den Füßen liegt, am vorderen Becken oder an der Halswirbelsäule, das ist dann für später in der Behandlung reserviert. Ja, also erstmal dieser Zugang, ja, ich glaube, der erwartet oder der hält mich sonst für blöde, wenn ich jetzt gleich am Kopf anfange oder an den Füßen oder so. Ja, da fühlen sich anscheinend einige ein bisschen unter Druck gesetzt oder nicht, vielleicht nicht unter Druck, aber sich dazu genötigt, erstmal an der symptomatischen Stelle zu arbeiten. Und im Zuge dessen wurde mir auch gesagt, ja, bei Männern, da mache ich tendenziell doch weniger Kranio, so zum Beispiel. Ja, würde ja dem Klischee ja auch so ein bisschen entsprechen, ja. Und habe ich auch in meiner Praxis, wie gesagt, haben wir ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die meisten sind natürlich zufrieden. Grundsätzlich herrscht in der Osteopathie große Zufriedenheit. Aber hinterher war dann doch manchmal so, kam dann beim Chef, bei mir wird sich dann beschwert, ja, dass die Kollegin hätte doch mal ein bisschen härter anfassen können. Oder war das überhaupt eine Behandlung? Ich glaube, das war nur ein Placebo. Da komme ich später auch nochmal zu, dass es halt eben wegen dieser Erwartungshaltung, die bei Männern höher ist, auch smart ist und gut ist, nach der Erwartungshaltung vielleicht auch zu fragen. Nicht nur bei Männern, auch bei Frauen. Also das habe ich mir wirklich zur Gewohnheit gemacht, nach Erwartungshaltung zu fragen. Und die, wenn das für mich Sinn macht und ich damit d'accord bin, zusammen mit dem Patienten auch daran zu arbeiten. Ja, das wissen wir ja auch. Placebos wirken besonders gut oder ein großer Effekt der Placebo-Forschung, nicht der Placebo-Forschung, der Placebo-Wirkung ist ja auch die Erwartungshaltung. Ja, die kommen mit großen Erwartungen zu uns. Der Osteopath, die Osteopathin, die kennt sich aus, die hat meinem Vater schon geholfen, die hat meiner Schwester schon geholfen. Es ist ein Guru. So. Und wenn mit diesen Erwartungen dann gespielt wird oder die auch erfüllt werden können, dann hilft es auf jeden Fall auch schon mal ein paar Prozentpunkte mehr. Genau, wichtiges Thema. Und was ich auch interessant fand, dass einige gesagt hatten, sie erwarten weniger Partizipation, also weniger Proaktivität von Männern, gerade von älteren Männern, weil ja, die bemühen sich nicht so sehr wie Frauen zum Beispiel. Ja, also die sind weniger aktiv, ja, und das zeigt sich ja aus den Daten, über die ich vorhin gesprochen hatte, dass Frauen da aktiver sind, sich schneller Hilfe suchen und auch selber gerne was für sich tun, also besser in der Prävention sind, ja. Und das wird anscheinend teilweise auch in die Behandlung mit einbezogen. Zum Beispiel, dass halt dann weniger erklärt wird oder weniger Übungen auch am Anschluss gezeigt werden oder vielleicht weniger gesagt wird, machen Sie dieses oder machen Sie jenes. War zum Beispiel so ein Punkt, an den ich überhaupt selber gar nicht gedacht hatte. Und auch, dass wenn erklärt wird, okay, warum mache ich diese Technik oder wie wirkt diese Technik, dass da anscheinend der Drang besteht, häufiger logische, vielleicht auch häufiger so biomechanische Erklärungsmodelle heranzuziehen. Ja, weniger diese Psychosomatik zum Beispiel oder diese Stressachse, sondern mehr, ja, hier, das zieht hier hoch, Verbindung vom Knie zum Rücken oder mechanisch die Bandscheibe erklärt wird und so weiter. Ja, und auch nochmal zum Thema Kranio, ob das vielleicht für Männer gut ist oder schlecht ist oder so, dass auch häufiger direkte Techniken und auch eher intensive Techniken verwendet werden, die auch gerne mal so ein bisschen wehtun. Ja, soweit
zum... Damit der Patient eben spürt, es passiert was, ne?
Da passiert was, genau. Mhm, ja. Okay. Soweit zu ein paar Klischees, ja. Und ich muss sagen, als Osteopath und auch als Patient, viele werden ja Osteopathen, weil sie früher auch mal selber Erfahrung mit Osteopathie hatten. Ich sehe mich da auf eine Art und Weise auch schon wieder. So, auch wenn wir in unserem Podcast die Osteopathie reflektieren, sehe ich auch immer wieder, dass bei uns die Tendenz da ist, ja, wir arbeiten gerne etwas direkter. Wir finden es auch okay, wenn es mal wehtun darf zwischendurch, wenn das für den Patienten okay ist und so. Ja, das entspricht schon gewissen Klischees. Ja, oder auch in Kursen, wenn ich Kurse gebe und es geht zum Beispiel um Manipulationstechniken, werden ja auch Klischees immer wieder erfüllt, dass sich weibliche Osteopathinnen damit etwas schwerer tun als die männlichen Osteopathen. So, ja, natürlich gibt es hervorragende Gegenbeispiele für alles und so. Und ich selber war auch, habe mich auch lange schwer getan mit Manipulationstechniken, zumindest an der Halswirbelsäule. Aber ja, mit Klischees arbeiten wir natürlich oder mit dem Durchschnitt arbeiten wir auch durchaus im Alltag. Ja, wie sind so deine Erfahrungen, wenn ich dich fragen darf? Siehst du das auch ein bisschen so?
Genau,
hast du auch noch Ergänzungen aus deiner Erfahrung?
Ich habe geschmunzelt gerade, weil ich tatsächlich auch nicht bei jedem Patient, nicht bei jedem männlichen Patient das Gefühl habe, ich sehe mich da, aber ja, doch bei einigen hat man doch das Gefühl, wenn die Erwartung über logisches Erklären, über eine intensivere Technik, muss nicht die ganze Stunde lang sein, aber zumindest ein, zwei direktere Techniken und dann doch noch Cranio zum Beispiel, ne?
Ja.
Also ich fühle mich da tatsächlich auch gesehen.
Ja.
Ja.
Ja, schön.
Ob das tatsächlich auch, das war jetzt gerade mein Gedanke, ob das auch tatsächlich ein Unterschied ist, ob das Gewebe des Mannes etwas anderes braucht, wie das Gewebe einer Frau. Das war gerade noch so mein Gedanke.
Ja.
Vielleicht braucht es tatsächlich auch was anderes.
Das kann durchaus auch sein, ja. Wir wissen ja, Bindegewebe tendenziell bei Frauen etwas schwächer ausgeprägt als beim Mann, ja, durchaus, ja. Andere Verteilung von Muskelmasse. Das sind so Sachen, ja. Da müssten wir mal schlauere Leute fragen, die sich mit dem Gewebe besser auskennen als wir.
Ich werde es auf jeden Fall aufschreiben. Vielleicht sieht mir jemand, den wir fragen können.
Okay. Es ging ja hauptsächlich um die Männer jetzt hier bei meinen Ausführungen und bei den Fragen, die ich an die Studentinnen und Studenten gestellt hatte. Aber so ein bisschen zum Thema weibliche Patientinnen. Dass natürlich hormonelle Themen wichtiger sind. Und ein Thema, was mich seit langem echt rumtreibt, ist das große Thema der Wechseljahre, was ja Männer nur auf eine andere Art und Weise, aber nur eher schwach betrifft, Frauen wirklich im großen Stil. Und was ich immer wieder gerne betone, wenn ich auf das Thema komme, dass ganz viele muskuloskeletale Beschwerden vermeintlich muskuloskeletal sind und tatsächlich so in diesem Zeitraum des Klimakteriums oder diesen sehr großen Zeitraum vor den Wechseljahren, in den Wechseljahren oder auch nach den Wechseljahren tatsächlich so Sachen Arthrose, Muskelkrämpfe, Muskelschmerzen echt verbreitet sind. Und Frauenärzte, die sich damit beschäftigen, sagen, wenn du in dieser Zeit bist, also so, das geht ja auch durchaus in den 40ern schon los, 40, 50 so, und du hast Gelenkbeschwerden oder du hast dieses, geh gar nicht erst zum Orthopäden, geh erst zu einem Frauenarzt und lass deine Hormone checken. So, das große Thema der bioidentischen Hormone, die als adäquate Therapie wirken könnten zum Beispiel oder dass das Thema überhaupt auch mal echt besser untersucht werden müsste, das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, eine große Ungerechtigkeit und das ist sowas von unverbreitet. Also selbst, zumindest bei mir in der Region, ist es wirklich schwierig, dass die Frauen eine Frauenärztin, Frauenarzt finden, der in der Lage ist, über das Thema nachzudenken, mit dem sie darüber sprechen können und der ihr vielleicht auch eine adäquate Therapie verordnen könnte. Sei es jetzt Hormonersatz oder sei es jetzt auch irgendwas anderes, was es ja durchaus als Alternativen geben kann. Ja, das finde ich wirklich wichtig. Und da muss man auch sagen, okay, hormonelle Themen sind bei Frauen, wenn die behandelt werden, einfach wichtiger. Aber nicht nur das, sondern halt eben auch die Schilddrüse, die Männer ja natürlich auch genauso haben. Aber dass zum Beispiel die Studentinnen und Studenten an die Schilddrüse gehen und versuchen darüber den Organismus zu beeinflussen, das wird da zum Beispiel viel häufiger bei weiblichen Patienten gemacht. Und im Gegensatz zum Mann ist auch das Klischee, dass Patientinnen eher empfänglich sind oder eher offen dafür sind, mit indirekten Techniken zu arbeiten. Zum Beispiel halt eben Cranio oder halt eben BLT-Techniken oder diverse andere Manöver, die wir ja durchaus haben.
Ja.
Was aber auch nochmal von vielen Studentinnen und Studenten halt hervorgehoben wurde, ist, dass es interindividuelle Unterschiede gibt, ne? Also kein Mann ist wie der andere, keine Frau ist wie die andere, dass die doch eigentlich wirklich größer sind als jetzt der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Das finde ich ganz schön, wenn die das so gesehen haben, dann das muss man ja auf jeden Fall auch sagen. Und ein großes Ding in der Osteopathie ist ja auch, dass wir wirklich Zeit haben und auch oft die Empathie haben, auf jeden Einzelnen individuell einzugehen. Ja, und das wurde ja auch schon immer gefordert. Das haben die ganz alten Osteopathen gemacht. Das wird jetzt in der aktuellen Entwicklung in der Medizin, in der Schmerzmedizin ja auch gefordert. Und das können wir, ja, individuell auf unsere Patienten eingehen. Wie muss ich mit dem umgehen? Wie muss ich mit der umgehen? Braucht die mehr Erklärung? Braucht die indirektere Techniken? Muss es knacken und so? Das ist halt eben die Möglichkeit, die wir haben. Wir haben eine sehr große Bandbreite an Herangehensweisen oder an Techniken auch. Und das können wir unseren Leuten zukommen lassen.
Ja, also da muss ich auch sagen, der Unterschied zwischen den einzelnen Männern oder den einzelnen Frauen, der ist manchmal so immens groß,
ja,
dass er fast größer ist wie zwischen einem Mann und einer Frau.
Ja, absolut.
Also das kann ich absolut bestätigen, wo ich manchmal denke, wow, so komplett anders. Ne?
Ja, ganz genau.
Spannend.
Und deswegen finde ich es sehr gut, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Ja, und auch zu schauen, welche Strategien habe ich über die Jahre entwickelt oder welche Strategien bestehen zum Beispiel, die ich nutzen kann, um jetzt meiner Patientin oder meinem Patienten eine gute individuelle Behandlung zukommen zu lassen. Ja, dazu so ein kleines Fazit, um so dieses Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen. Männer und Frauen haben in der Regel im Durchschnitt eine andere Lebensweise, dementsprechend halt auch eine andere Lebenserwartung und eine andere Krankheitsgeschichte häufig. Das Gesundheitssystem wird unterschiedlich genutzt. Und Leistungserbringer behandeln Geschlechter unterschiedlich. Ja, häufiges Thema. Ihr hattet ja eine Osteopathin, eine Kollegin zu Gast, Riska Vikus, genau. Sie hatte ja auch über das Thema Gender gesprochen und auch, warum vor allen Dingen so die Frauen benachteiligt sind im Gesundheitssystem. Gibt sehr viele gute Argumente, ja. Und das muss man auch sagen, Leistungserbringer behandeln halt die Geschlechter häufig unterschiedlich. Ja, und dann das Thema noch, andere nicht-binäre Geschlechter, auch wichtiges Thema in der heutigen Zeit, die finden ja auch häufig gar keine Erwähnung, so ungefähr, ja. Und so nochmal zur Betonung als Fazit, gerade männliche Patienten, oder macht es euch gerne zur Angewohnheit, alle Patienten nach der Erwartungshaltung zu fragen, nach den Zielen, aber insbesondere bei Männern, glaube ich, macht es Sinn, nach der Erwartungshaltung zu fragen und zu schauen, okay, bin ich die Richtige, bin ich der Richtige, die Erwartungshaltung zu erfüllen, oder macht das Sinn, das zu integrieren in die Behandlung? Ja, ziehe ich einfach meinen Stiefel durch, den ich mir so vielleicht vorgenommen habe, oder versuche ich, darauf einzugehen, ja? Und auch so ein, wie soll man sagen, ich propagiere das auf jeden Fall auch, dass wir natürlich, jeder Osteopath, jede Osteopathin hat halt häufig Schwerpunkte oder hört auf, gewisse Techniken zu verwenden oder gewisse Untersuchungen zu verwenden. Aber wir sollten uns eigentlich nicht zu sehr auf einer Schiene versteifen. Wir sollten schon die Möglichkeiten haben, sehr weich, sehr indirekt zu arbeiten, viel über Gespräche zu arbeiten, über Aufklärung, über vielleicht ja mehr auf den Stress einzugehen, an den Organen zu arbeiten, am Kranium zu arbeiten, Drainagewege frei zu machen und vielleicht auch mit intensiven, direkten, schmerzhaften Techniken arbeiten zu können. Das finde ich schon wichtig. Und da gibt es nicht umsonst so viele unterschiedliche Herangehensweisen in der Osteopathie, dass wir da eigentlich wirklich alle Möglichkeiten haben.
Ja, auch gerade das Wechseln zwischen, was braucht es manchmal in der ersten Behandlung und wo kann ich dann in der zweiten Behandlung vielleicht schon ansetzen. Auch da der Unterschied, ne? Manchmal braucht es am Anfang was ganz anderes, wie es vielleicht bei der zweiten oder dritten Behandlung braucht.
Genau. Auch häufige Beobachtung, sowohl bei mir als auch bei den Studentinnen und Studenten, wenn die erstmal das Vertrauen gewonnen haben, einen Fuß in der Tür haben, gerade durch positives Erlebnis in der ersten Behandlung, dann sind auch gerade die Männer gerne bereit dazu, noch was anderes zu probieren. Dann ist es vielleicht auch okay, wirklich die meiste Zeit einfach nur auf dem Rücken zu liegen und zum Beispiel mit Kranio zu arbeiten oder auch an den Organen oder was auch immer, was jetzt so auf dem ersten Blick beim Erstkontakt vielleicht gar nicht so angesagt war und nicht so gewünscht war vielleicht. Ja.
Yeah.
Genau.
Ja, aber ich denke, gerade das Vertrauen ist von Patienten oder Patientinnen extrem wichtig, um dann einen Erfolg zu haben. Ne?
Ja, ganz genau. Das sehe ich auch so. Und da haben wir, wie gesagt, gute Möglichkeiten. Also an Empathie mangelt es vielen Leuten in unserer Branche ja nicht. So, es gibt andere Branchen, wo das vielleicht nicht so verbreitet ist, aber da haben wir auf jeden Fall gute Möglichkeiten, das herauszufinden und halt eben das Vertrauen zu finden. Ja, und das kann bei dem einen ganz anders sein, was es braucht, um Vertrauen zu finden, als jetzt bei der anderen zum Beispiel. Ja? Also ja, auch Klischee, Männer, wenn ich so ein paar Klischee-Rollen sehe, bei mir manchmal halt wirklich die Erklärung, da musste ich manchmal viel mit arbeiten, weil dann immer gefragt wurde, was machen Sie da jetzt und wofür ist das jetzt und so, erlebe ich auch häufiger bei Männern. Zum Beispiel, dass dann auch irgendwie nach der dritten Technik oder nach 5 Minuten Behandlung schon gefragt wird, aber das mit dem Einrenken, das machen wir heute noch, oder? So, und das erlebe ich auch häufiger. Ja, solche Sachen auf jeden Fall, ja, dass diese Individualität einfach sehr wichtig ist.
Sehr unterschiedlich. Gerade zu der Erwartungshaltung noch ganz kurz. Ich hatte das wirklich, ich glaube, so spannend oder so interessant fand ich das noch nie wie letzte Woche. Nee, es war diese Woche. Da hatte ich tatsächlich eine Patientin mit einer sehr, sehr, sehr ausführlichen Anamnese und echt sehr multimorbiden Erkrankungen in einem sehr jungen Alter. Und ich hätte mich persönlich auf was gestürzt, worauf sie gar keinen Wert gelegt hatte.
Okay.
Ich hatte sie dann gefragt, was ist denn die Erwartung an sie? Und sie hatte ein ganz anderes Bild oder eine ganz andere Vorstellung, was für sie wichtig ist, als ich es angegangen wäre.
Ja.
Ja. Und so konnte ich mich aber jetzt in der ersten Behandlung auf was fokussieren, was für sie extrem wichtig ist und für mich eigentlich nicht so bedeutend gewesen wäre nach dieser ganzen Anamnese. Und dann dachte ich, ja, interessant, wenn man nach der Erwartung fragt, nicht nur bei den Männern, sondern tatsächlich auch bei jedem Patienten und Patientin.
Ja.
Ich hätte wirklich ich wäre komplett anders rangegangen. Das ist so deutlich, es ist mir noch nie aufgefallen gewesen.
Ja,
ganz genau. Sodass ich gedacht habe, so, wow, okay, ich hätte ganz anders das angefangen.
Ja, ganz genau. Kann ich auch nur bestätigen. Aber ich will nicht sagen jede Woche, aber regelmäßig habe ich das auch. Oh, okay, gut. Gut, dass du gefragt hast. So, sonst wären wir erstmal hier noch irgendwie auf eine ganz andere Schiene gelaufen, die vielleicht auch okay gewesen wäre, aber ja. Und auch da zum Beispiel eine Patientin, die hatte mir nicht verraten, was sie, weil ich nach dem Beruf frage, hat sie irgendwas so ausweichend geantwortet. Und sie war selber Heilpraktikerin, Osteopathin, glaube ich. Und da hat sie gefragt, sie fangen ja gar nicht mit einem Stillpoint an, fangen sie gar nicht mit dem CV4 an. Ich sagst du so, nö, damit fange ich eigentlich nie an. Ich mache das durchaus so, aber ich fange nicht damit an. Und dann bei der zweiten Behandlung hatten wir uns ganz geeinigt, okay, wir fangen damit an, und die konnte richtig gut locker lassen. So hatte ich persönlich noch nie gemacht, damit anzufangen. Für sie war das aber wunderbest. Da ist sie in andere Sphären geraten, sage ich mal, und konnte sich entspannen, und ich konnte sehr gut damit arbeiten. Also war dann auch eine schöne, erfolgreiche, entspannte Behandlung für uns alle. Ja.
Ja, so spannend ist das, ne?
Vielleicht nochmal, weil du hattest was sehr Wichtiges angesprochen, weil bei deinem Beispiel, dass du in deinem Kopf schon dir einen Plan zusammengebastelt hattest vielleicht, ja, und da so nach verfahren wolltest oder danach gucken wolltest, auch das ist ja leider häufig so, dass wir schon eine vorgefestigte Meinung gerne im Kopf haben, durch unsere Erfahrungen, ja, wir haben hiermit Erfahrung gesammelt und damit, dass diese Tests funktionieren, und ich glaube, bei dir ist das, du hast Knieschmerzen, ja, das ist ganz sicher die Niere oder so, die auf den Femoralis drückt, es gibt ja ganz viele Klischees in der Osteopathie. Leber und Schulter ist so ein beliebtes Beispiel, was ich gerne bringe, dass wir halt im Kopf schon sagen, okay, ja gut, ja, oder du bist mir auf dem Hintern gefallen, du hast ein Upslip-Ilium, ich ziehe einmal dran, dann wird das Thema wieder gut sein, dass wir da, wenn wir da nicht sensibel sind, dass wir da halt vollkommen falsch und am Patienten vorbeifahren. Ja?
Ja.
Und du oder wir alle erleben das ja auch sehr häufig, dass die Leute halt völlig enttäuscht zu uns kommen von den letzten 6 Arztbesuchen oder sowas. Haben eine Odyssee hinter sich, Fachärzte hier, Fachärzte da, eben unter anderem, weil denen auch gar nicht zugehört wurde oder weil halt irgendwie den Stempel aufgedrückt wurde, ja, bei dir ist es psychisch, so typisches Frauenthema auch, da wird es ganz häufig auf die Psyche abgestempelt. Weil da halt einfach irgendein Schema angewandt wird, irgendwas durchgezogen wird, ohne nach den Leuten zu gucken, zu fragen oder auch auf deren vielleicht eigene Meinung oder eigene Erwartung halt einzugehen. Ja, ja, wichtiges Thema.
Ja, absolut. Ja, für mich war es tatsächlich, ich hatte diesen Knieschmerz bei der Patientin, witzigerweise war es tatsächlich Knieschmerz.
Ja, ja, wusste ich es.
Und ich hätte mich tatsächlich vor allem in meiner Art des Testens, weil so viele andere Themen bei ihr noch anstanden, mehr auf das fokussiert als eigentlich ihren Kopfschmerz, den sie so wichtig fand.
Ja.
Und da dachte ich, okay, Ja, gut. Ja. Dann okay. Schauen wir erstmal, dass der Kopf besser wird und dann schauen wir nach dem Rest.
Ja. Selbst bei solchen schwierigen multimorbiden Fällen macht es durchaus auch Sinn, am Symptom zu arbeiten. So. Ja.
Genau. Gut, aber wir haben noch ein ganz spannendes anderes Thema, wo wir uns ein bisschen mit beschäftigen wollen. Ja. Und zwar haben wir darüber gesprochen, das Thema Hodenschmerzen bei Männern.
Genau.
Du hast hier schon die Folie reingepackt.
Genau.
Wie erlebst du das in der Praxis? Vielleicht magst du von dir berichten.
Ja,
wie gehst du vor? Wie fragst du Männer? Wie fragst du sie direkter nach dem Bereich? Wie läuft es bei dir denn?
Ja, also ich frage jetzt auf jeden Fall nicht in der Erstanamnese danach, haben sie auch Genitalschmerz oder Hodenschmerz oder so. Während das wiederum vielleicht bei weiblichen Patientinnen schon Sinn machen könnte, zumindest nach dem Bereich Gyn zu fragen. Gab es Geburten? Gab es... das Thema Zysten, Endometriose und so weiter, oder Kaiserschnitte und so, das ist ja schon oft in der Anamnese präsent. Also das spielt bei mir zumindest bei Frauen eine Rolle. Ich frage in der Anamnese jetzt eigentlich nicht nach Symptomen im Genitalbereich. Das Thema kommt aber immer mal wieder auf. Vor allen Dingen halt auch später. Also jetzt nicht unbedingt gleich am Anfang, manchmal während der Behandlung, gerade dann, wenn ein Vertrauensverhältnis gefasst wurde. Und also es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Es ist was Intimes, es ist was Sensibles und es ist halt in der Medizin nicht so verbreitet, darüber zu sprechen, wie es halt eben verbreitet ist, über Gyn-Sachen zu sprechen. Ja, es gibt in der Medizin, in der Physio, in der Osteopathie immer Platz für das Thema Gyn. Und ich sag mal so, also sachlich über Frauenbeschwerden zu sprechen, wie zum Beispiel Menstruation oder sowas, ist halt etwas. Also zumindest für meinen Empfinden, korrigiere mich gerne, das werden andere bestimmt anders darstellen. Es ist halt etablierter, dass Frauen über ihre Menstruationsprobleme sprechen können, als wenn jetzt zum Beispiel Männer über Hodenschmerzen sprechen können.
Mhm.
So, ja, bei Männern läuft das dann eher über, naja, vielleicht Humor oder Sachen unter der Gürtellinie, über solche Sachen, da wird ja schon groß gerne drüber gesprochen, ist ja sehr verbreitet, aber halt eben, naja, nüchtern, sachlich und wirklich auf die Gesundheit bezogen. Das ist halt was anderes. Ja,
ja.
Ja, und deswegen, weil ich da immer mal wieder Patienten mit hatte, habe ich mich über das Thema so Genitalschmerz und Hodenschmerz, habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt. Und auch, weil mein allererster Patient, den ich jemals in meinem ganzen Leben hatte, in der Physiotherapieausbildung, jemand war mit einem Hodentumor, 25-Jähriger, der nur noch ein paar Monate zu leben hatte. Ja, und deswegen ist das auch immer wichtig, darüber aufzuklären. Und wenn man zum Beispiel junge Männer in der Behandlung hat und die noch nicht beim Arzt waren, dann ist es auf jeden Fall unsere große Pflicht, die dahin zu leiten. Ja, weil das ist ein Thema, jetzt so das große Übel, Hodentumor, das ist halt ziemlich leicht herauszufinden für einen Urologen. Ja, da wird mit Ultraschall gearbeitet, wird abgetastet, relativ schnell vorbei. Da kann man ziemlich zügig sehen, ist da was oder ist da nichts. Ja, genau, wichtiges Thema. Naja, also wenn wir so ganz kurz auf diese Differentialdiagnostik schauen wollen, das Thema Hodenschmerz, natürlich gibt es Traumata und auch die Torsion. Und auch diese Torsion, ja, wo sich das verdreht und wo relativ schnell eine Ischämie entsteht und wo auch ziemliche Schmerzen kommen. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis echt eine ganze Handvoll, die das hatten. Das ist nicht so unverbreitet, ja. Und das ist auf jeden Fall Notfall, ab in die Klinik. Das muss operativ versorgt werden. Und dann gibt es so Sachen. Es gibt natürlich Infektionen, nicht nur am Hoden selber, sondern auch an den Nebenhoden. Und verbreitet sind so diese Zelen, also Hydrozele oder Varikozelen. Das heißt, dass es eine Erweiterung der Venen oder halt vor allen Dingen auch eine Flüssigkeitsansammlung im Bereich des Hoden gibt. Ja, die werden größer, die werden schwerer. Man tastet vielleicht irgendwas und dann gibt es vielleicht auch Schmerzen. Ja, und bei jeglichen Symptomen jener Art sollte man zusehen, dass man halt einen Urologen aufsucht.
Ja.
Und wir kennen natürlich auch sowas wie Hernien oder halt eben die Tumore. Manchmal habe ich auch schon mal gehabt Postvasektomie-Schmerzsyndrom, also Männer, die sich haben sterilisieren lassen über eine Vasektomie. An sich ein gutes, einfaches Verfahren, geht relativ zügig. Grundsätzlich erst einmal wenige Komplikationen, aber auch da gibt es was, ne? Vernarbung zum Beispiel. Auch bei Männern können Nierenprobleme oder Harnwegsinfektionen, die seltener sind, aber auch die können reinziehen. Immer mal wieder sehe ich es auf jeden Fall auch mit Rückenschmerzen. Da komme ich später noch einmal drauf, welche Mechanismen da so mit reinziehen, also welche Nerven zum Beispiel auch in den Urogenitaltrakt reinziehen können. Wo wir über multimorbide Menschen sprechen, auf jeden Fall auch so systemische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes. Ja, auch das kann dafür sorgen, dass es zu Schmerzen in dem Bereich kommt oder zu einer Unterversorgung. Und nicht außen vor lassen sollten wir auch Leute mit psychischen Erkrankungen, also Angsterkrankungen, Somatoformstörungen oder auch bei Depressionen. Auch das scheint, da scheint es eine Häufung zu geben, dass sich das auch im Genitaltrakt äußert. Mhm. Wichtiger Punkt oder so der Punkt, der für mich jetzt am wichtigsten ist in meiner Praxis, ist eigentlich dieser idiopathische Schmerz in der Region. Ja, also wo schon vom Urologen geguckt wurde, okay, keine Zähle, keine Torsion, keine Wasseransammlung, kein Tumor, Gott sei Dank, alles in bester Ordnung, aber Probleme sind trotzdem noch da. Häufig habe ich es erlebt, wenn die das haben abklären lassen und der Urologe sagt, ja, ich habe keine Erklärung, aber es ist dieses und jenes, diese ganzen Sachen kann ich ausschließen, dass es vielen schon mal besser geht. Der Schmerz ist im Anschluss schon mal 30%, 50% besser, die können sich beruhigen, haben halt nicht mehr so diese Katastrophisierung, so, oh Gott, ich habe Krebs, ich habe dieses, ich habe jenes. Und das wissen wir ja auch aus der Schmerzforschung, das sorgt ja auch schon mal dafür, dass man sich beruhigen kann und dass die Schmerzintensität ablässt. Wenn die Schmerzen aber dennoch bestehen, dann kann es sein, dass die bei uns landen. Habe ich selten, aber habe ich schon immer mal wieder, dass Leute deswegen zu mir kommen. Das hat sich dann auch manchmal rumgesprochen, sag ich mal so. Ich habe dem einen, ich komme gleich darauf, warum ich da häufiger jüngere Männer habe, die sich, wo es sich dann im Gym rumspricht. Ja, hier, okay. Naja, dann gehen wir zu dem. So. Dass solche Beschwerden halt eben auch idiopathisch sein können. Und aber häufiger bei mir als Differentialdiagnose kommen. Die haben eigentlich zum Beispiel häufiger unteren Rückenschmerz oder viszerale Probleme, das heißt Schmerzen im Bauchbereich, und merken es nebenher auch noch im Genitalbereich, vor allen Dingen im Hodenbereich. Genau. Zum Beispiel können osteopathische Überlegungen dazu ja sein. Ja, wonach schauen wir immer? Wir schauen auf jeden Fall immer nach der Durchblutung oder nach der Versorgung. Sind Arterien frei? Sind die Venen frei? Ist die lymphatische Drainage frei? Sind die Nerven, die da diese ganze Region versorgen, sind die auf jeden Fall auch, gibt es dort irgendwelche mechanischen Reizungen oder irgendwelche anderen Reizungen? Das autonome Nervensystem und für mich absolut wichtig, die sympathische Versorgung, die über den thorakolumbalen Übergang geschaltet ist, sehr wichtig. Also da finde ich wirklich sehr häufig Dysfunktionen, die ich da bearbeite. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, untere Rippen und die ganze Region drumherum. Ich spreche da nicht immer nur über die Gelenkdysfunktion, sondern auch um die ganzen anderen viszeralen, faszialen Strukturen, muskulären Strukturen auch, die dort in dem Bereich zu finden sind. Und immer mal wieder auch, und deswegen hatte ich diese Häufung von jungen Männern aus dem Gym, Bauchmuskulatur. Ja, zu viel guten Willen beim Bauchmuskeltraining gehabt. Ja, und zum Beispiel über den Musculus obliquus externus, der ja so schräg reinzieht, über die Bauchwand in die Leistenregion ans Leistenband ran, aber halt eben auch Funiculus spermaticus und den Leistenkanal formt. Ja. Und aber auch Triggerpunkte in dieser Region, die, wenn man die drückt und handelt und die Leute dann sagen können, ah ja, das zieht mir da rein. Das habe ich relativ häufig erlebt. Ja, also auch Bauchmuskulatur in Anamnese nach Bauchmuskeltraining fragen und das durchpalpieren. Ja, und wir palpieren ja wirklich viel im Bauchbereich herum in der Osteopathie. Auch da denke ich immer mal wieder, ob das wirklich das Organ ist, was diesen Schmerz auslöst oder so einen weitergeleiteten Schmerz auslöst, oder ob es nicht vielleicht auch die 3 bis 4 Schichten Muskulatur sein können, die wir da in der Hand haben, ja. Oder auch das Peritoneum immer mal wieder, wo ich nachher auch noch kurz drauf eingehe. Auch das Peritoneum hat Verbindungen ins kleine Becken und auch Verbindungen ganz weit runter bis in den perinealen Bereich.
Also das Gefühl, dass das im Bauchmuskeltraining dadurch kommt, dass einfach zu viel gemacht wird oder zu viel falsch trainiert wird. Weil was ich immer wieder erlebt, ist, dass einfach immer noch klassisch Sit-Ups teilweise in Positionen trainiert werden, wo ich im Fitnessstudio denke, ah, sag ich jetzt was oder sage ich nichts?
Machst du dich auf jeden Fall unbeliebt, wenn du da was sagst.
Ja, auf jeden Fall, deswegen lasse ich es.
Ja, ist ja auch eine große Diskussion. Gibt es falsches Training und so? Gibt ja auch Leute, die behaupten, Hauptsache man macht irgendwas, ist besser, als wenn man nichts macht. Aber ja, ich sehe es mit falschem Training. Meiner Erfahrung nach sehe ich es häufig auch, dass dann die Leute sagen, ja, ich habe diese Übung gemacht und entweder, Klassiker, nicht gut aufgewärmt oder eine Wiederholung zu viel gemacht. Ja, man wollte noch zu viel, man wollte sich noch richtig anstrengen und bei der letzten Wiederholung, sei es jetzt ein Sit-up oder halt eben auch andere Sachen für die seitliche Bauchmuskulatur, zu lange noch durchgezogen und dann zog es rein. Dann zog es in den Bauch. Manchmal kam es dann später mit dem Schmerzen im Intimbereich. Manchmal zog es aber auch in dem Moment dann schon rein. Und die dachten, oh Gott, jetzt ist was gerissen oder irgendwas geplatzt oder so. Ja, okay. Für die, die uns zuschauen hier gerade, da kann man jetzt ganz gut sehen. Ich habe so ein paar Folien mitgebracht aus den anatomischen Tafeln, die mir der KVM-Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Der Plexus lumbalis. Ja, Bandscheibenvorfälle kommen ja sehr häufig in der Lendenwirbelsäule vor, L5, S1, aber auch immer mal wieder weiter oben. Und wir alle kennen den Plexus lumbalis oder den Nervus genitofemoralis mit dem Ramus genitalis, der die Region dort unten sensibel versorgt. Und auch deswegen kann es sein, dass wir, nicht nur jetzt Männer, aber auch Frauen, Schmerzen im Intimbereich haben. Ja, bei Frauen häufiger die Labien halt so. Das kriege ich auch immer mal wieder von den Damen geschildert, dass es in dem Bereich Schmerzen macht. Das wäre tendenziell eher die mittlere Lendenwirbelsäule, L2, L3, L4, so in dieser Region. Ja, und die sensible Versorgung, einerseits die Lendenwirbelsäule, von der ich eben gesprochen habe, der Ramus cutaneus lateralis, der halt eben auch zum Beispiel Skrotum oder Labien versorgt, aber auch ganz andere Regionen wiederum, der Plexus pudendus, der ja aus dem Sakralbereich dann letztendlich kommt.
Ja.
Und auch der Plexus sacralis, der dazwischen liegt, über den Bereich unterhalb des Ischiasnerves, also durch das Foramen Ischiadicum auch durchgehend, Nervus cutaneus femoris posterior, also eigentlich Haut der Oberschenkelrückseite, aber auch der Ramus pirineus, also der den Bereich des Dammes, ja, des Pirineums versorgt. Auch da kann es manchmal Schmerzen geben. Und dann könnten wir wieder gucken, okay, es ist doch der Plexus sacralis. L5, S1 wäre dann typisch dafür, ne? Dass Leute da Bandscheibenvorfälle haben und dass es halt in der Intimregion eher da unten so zieht. Und wie das halt so ist, wir alle wissen ja, dass die Bilder, die wir bekommen von einem Bandscheibenvorfall, nicht immer mit den Symptomen übereinstimmen können. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt und sagt, nee, es ist nicht so dieser Dammbereich da unten bei mir, sondern es ist wirklich der Hoden, wo ich das merke, dann wäre es natürlich Quatsch, mit dem halt in sich zu verfangen in Argumenten. Das muss jetzt aber L3, L4 sein. Das kann nicht L5, L1 sein. Ja, auch da gibt es ja, Anatomie ist unheimlich komplex. Es gibt ganz häufige Konvergenzen und Übertragungsphänomene. Das kann alles Kraut und Rüben sein. Aber ne, wenn wir von der Endregion wissen, wo das ist, ist es der Dammbereich, ist es die Labien oder so, dann können wir schon ungefähr wissen, okay, wo ist jetzt, sage ich mal, so der Endeffekt da oder wo welche Nervenendigungen wären zum Beispiel mit dabei.
Siehst du das tatsächlich auch manchmal, dass du Patienten hast, die, wenn du in der Anamnese so nachfragst, was so gelaufen ist, wie das Leben so bisher war, dass du dann vielleicht nach Unfällen fragst und, ah ja, das ist aber schon 5 Jahre her, das kann ja jetzt nicht mehr deswegen ein Beschwerdebild sein, dass sie irgendwie einen Motorradunfall hatten und aufs Kreuzbein geknallt sind oder siehst du das auch manchmal?
Dass ja,
dann
sehe ich
dennoch
durchaus.
Später, ne?
Ja,
Thema
ja,
wird, weil
ja.
Irgendein Zug da ist.
Ja, es gibt ja diesen Spruch, ich glaube, der kommt, ich habe den von Antonio Stecco gehört, Old is Gold, also alte, zurückliegende Verletzungen, Unfälle, Operationen, die können Gold wert sein für uns.
Ja.
Dass wir halt eben dadurch finden, okay, da ist jetzt vielleicht die Ursprungsläsion oder die primäre Dysfunktion. Wir haben ja verschiedene Worte für in der Osteopathie. Das kann schon sehr gut sein, ja. Und da kann man Zugänge finden über die unterschiedlichsten Verfahren. Indirekt, direkt, myofaszial, über die Wirbelkörper, über die Rippen. Sehr gut möglich auf jeden Fall.
weil das erlebe ich tatsächlich witzigerweise als Klischee, muss ich jetzt einfach mal so sagen, auch häufiger, dass Patienten tatsächlich eher sagen, ah, sieht doch schon 10 Jahre zurück, aber das kann doch nicht sein und so. Das sehe ich tatsächlich bei Männern, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich sehe es bei Männern tatsächlich auch eher.
Interessante Frage, ja. Könnte ich jetzt so nicht bestätigen, aber auch nicht ablehnen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Flexus pudendus, ja. Kennen wir aus der Gynäkologie, Pudendus-Block und so weiter, ja, für Geburten zum Beispiel. Dort haben wir den Nervus pudendus, der halt eigentlich die Hauptversorgung motorisch, aber auch sensibel in dem ganzen intimen Bereich macht. Ja, also so S2 oder eher S3, S4 und teilweise auch, je nachdem, über welche Region wir sprechen, für den Bereich des Anus auch von dem Plexus coccygeus, diese Region. Ja, also auch da haben wir halt die Möglichkeit über, das ist ja eine andere Anatomie, während die Lendenwirbelsäule ja segmental sehr gut beweglich ist, ist das ja am Kreuzbein etwas anderes. Wir haben es ja auch segmental, aber nicht mehr segmental beweglich. Aber uns mangelt es ja nicht an Techniken, die wir in der Osteopathie für das Sacrum anwenden können. Und das waren jetzt so bisher die sensiblen motorischen Nerven. Sehr interessant ist ja das vegetative autonome Nervensystem in der Osteopathie. Und da finde ich ja auch, also unter meinen, Top 3 Verfahren oder Herangehensweisen, wenn Leute mit Schmerzen im Intimbereich, insbesondere Hodenschmerz, kommen, ist vor allen Dingen der Sympathikus. Und teilweise auch der Parasympathikus. Ja, in der Osteopathie sehen wir uns ja eigentlich häufig in der Rolle, so den Parasympathikus gerne aktivieren zu wollen, Regeneration anfeuern zu wollen. Und da wäre halt in dem Bereich natürlich das Sacrum ganz vorne mit dabei. Ja, da haben wir so die Hauptparasympathische Versorgung von allem, was, sage ich mal, unterhalb des kanonböhmischen Punktes. Ja, also teilweise Dickdarm, Rektum, Harnblase, Geschlechtsorgane. Da arbeiten wir oder können wir über das Sacrum arbeiten. Sehr wichtig finde ich aber den thoracolumbalen Übergang, TLÜ. Ja, die sympathische Versorgung, wo es zu Problemen kommen kann, dass vielleicht die Blutversorgung etwas so runtergedrosselt wird in diesem ganzen Bereich. Und da ist es ein bisschen schwierig zu sagen, weil das unheimlich komplex verschaltet ist miteinander, dass wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt aber L1 und das ist jetzt nicht T12 oder so, dass es sich lohnt, die ganze Region zu bearbeiten. Und da, bisschen Klischee, bei Männern arbeite ich da in aller Regel direkt. Also ich will zumindest die Region frei gemacht haben. Das heißt, mit einer direkten Manipulation arbeite ich sehr gerne und es freut mich und meinen Patienten meistens dann auch, wenn die es knacken hören, wenn die merken, okay, da ist was passiert, da kommt was an. Und auch schwierig, wenn man sich jetzt nur auf die Wirbel fokussieren würde, insbesondere auch die unteren Rippen. 11., 12. Rippe, auch die sollte man sich wirklich genau angucken und auch für Mobilität dort sorgen. Und dann kann man auch nochmal mit vielen anderen schönen Techniken arbeiten, in Kombination mit der Niere, in Kombination mit der Atmung zum Beispiel. Die unteren Rippen finde ich da sehr wichtig. Das ist ja auch was, wo die alten Osteopathen immer sehr drauf herumgeritten haben. Nicht nur Wirbelkörper, sondern die Rippen. Alles, was, wenn es um den Kopf geht, immer obere Rippen, 1-6 oder 1-4. Und wenn es um die alles untere Extremität, Nierenbereich, Urogenitaltrakt, TLÜ und untere Rippen. Das empfehle ich auf jeden Fall, sich das anzuschauen und das direkt zu mobilisieren, freizumachen, wie man so gerne sagt. Und dann kann man das aber auch immer noch, gerade wenn man jetzt beispielsweise in der Niere was gefunden hat, dann gibt es sehr schöne Point-of-Balance-Techniken, wo man zum Beispiel eine Hand unter dem thoracolumbalen Übergang hat und mit der anderen Hand das in Beziehung setzt, also da so ein Point of Balance herstellt. Das finde ich hervorragend. Das sind Techniken, die ich sehr gerne mache. Dennoch finde ich es wichtig, dass direkt an den Segmenten und in der Region gearbeitet wird. Ja. Und das ist unter meinen, sage ich mal, also schon Top 3 Verfahren, was ich wirklich oft beobachte und häufig mache und womit ich oft zum Erfolg komme, wenn es um diese Probleme geht, dass einfach der thoracolumbale Übergang behandelt werden muss. Ja, wo wir dann bei der Versorgung wären, Arteria testicularis kommt auch relativ weit von oben her, also aus der abdominellen Aorta, Nierenregion. Das ist so entwicklungsgeschichtlich bei einfacheren Lebensformen, also zum Beispiel bei Reptilien sind die Hoden ja auch gar nicht außerhalb des Körpers, sondern im Körper. Ja, und diesen des Zensus, den wir erleben, eines der Reifezeichen beim männlichen Baby ist ja auch, dass wir gucken, sind die Testes bereits im Skrotum oder ist das so ein sogenannter Wanderhoden, dass die halt noch hochrutschen. Das gibt es ja auch häufiger. Ja, deswegen werden viele Nervale und vaskuläre Strukturen, die versorgen sind für diese Region der Hoden, von weiter oben im Körper runtergeleitet. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant zu gucken, weil wir nämlich genau in dieser Region ja auch dann Diverses haben, was dort vielleicht eine mechanische Reizung haben kann. Ja, ich hatte es angesprochen, Peritoneum, Kolon, Dünndarm vielleicht durchaus auch oder die Niere, die gute alte Niere, die da auch vielleicht eine leichte Kompression machen könnte. Und die Lymphdrainage, die in der Osteopathie auch sehr wichtig ist. Dort haben wir natürlich in dieser Leistenregion unheimlich viele Lymphknoten, die wir haben, die dann in die Tiefe zurückdrainieren über diverse externe, aber vor allen Dingen dann auch interne Lymphknoten, was dann letztendlich über den Bauchraum zurücktransportiert wird in die Cisterna Chyli, wenn wir weiter oben sind. Und dann in den Ductus Thoracicus. Ja, also auch da wichtig zu gucken, was machen die lokalen, regionalen Lymphknoten und dann wiederum der gesamte Bauchraum. Ja, gerade also bei idiopathischen Hodenschmerzen vielleicht so etwas sekundärer, aber gerade wenn es auch Probleme gab, wie zum Beispiel nach einer Vasektomie, wie zum Beispiel nach einer OP, wenn zum Beispiel eine Varikozele dort war, also eine Stauung der Hodenvenen, da ist es unheimlich wichtig, auf diese Drainage zu gucken, ja, und den ganzen Bauchraum zu bearbeiten, wie ich finde. Also wir haben ja sehr schöne diverse Ansätze, wie wir die Drainage fördern wollen. Also von, ich will jetzt nicht nur gar nicht auf den Bauchraum, auf die Leistenregion eingehen, aber halt eben auch von weiter oben. Ductus Thoracicus und die Leber zum Beispiel. Genau, dann könnte man noch auf die faszialen Verbindungen eingehen. Also die Dammhaut oder der Dammbereich des Peritoneum, das ist halt über unterschiedliche Wege mit dem Peritoneum, mit dem Bauchraum auch verbunden. Die Fascia präsacralis, also auf der Vorderseite des Sacrum, oder die Delbit-Faszie zum Beispiel, über die in Osteopathie auch sehr viel gesprochen wird, also was halt von hinten Steißbein, teilweise Kreuzbein, über einen Bezug der Prostata oder der Vagina vorne bis zum Pubis geht, ja, diese Region.
Oder gerade die Faszien und die Septen sind total spannend. Also
ja, Faszien als verbindendes Element oder auch als Septen, als abtrennendes Element. Ja. Und auch von der Fascia transversalis auch eine Idee, warum es halt eben bei Überlastung des Bauches, Bauchmuskeltraining im Intimbereich ziehen kann. Ja, weil das Fascia transversalis mit der Fascia oder mit den Aponeurosen, also mit diesem faszialen Element des Beckenbodens, sehr stark verbunden sind. Ja. Unheimlich wichtige Funktion, Bauchmuskulatur und Beckenboden. Ja, das ist untrennbar miteinander verbunden, wenn es gut läuft. Ja, und sonst können wir halt zu Problemen kommen wie Inkontinenz. Häufiger bei Frauen natürlich, aber auch bei Männern. Und auch das ist ein gewisses Tabuthema, könnte man sagen.
Das kann man mir gut vorstellen, ja. Ja, dass darüber ja noch weniger gesprochen wird wie bei Frauen.
Ja, richtig, genau. Ja, soweit zu meinen anatomischen Ausführungen und zusammenhängenden Ausführungen zum Thema Intimschmerz, insbesondere Hodenschmerz.
Spannend, ich danke dir sehr, vielen Dank. Jetzt kommt bei mir natürlich die Frage auf, du hast vorher schon so ein bisschen angesprochen, wie du es behandelst, manche Themen, dass du oft zuerst diesen TLÜ freimachst, ja, da direkt rangehst. Natürlich auch sehr, sehr individuell vermutlich, je nach Thematik. Hast du für dich, dass du sagst, gerade so eine direkte Technik an der TLÜ ist für dich das Wichtigste, wo du sagst, das machst du fast immer?
Mache ich immer, ja. Also nicht immer, dass ich jetzt denke, ich muss eine HVLA-Technik machen mit Geschwindigkeit und dass es knackt und so. Da gibt es natürlich halt dann Klientel, wo das mehr oder weniger kontraindiziert sein könnte, gerade älteres Semester mit Diabetes oder mit vielleicht schon eine Versteifung gehabt oder sowas, wo das halt einfach nicht geht. Dennoch kann man ja direkt mobilisieren. Ich finde es immer ganz schön, dann zu schauen, wie ist die Facettenebene, die ist ja schräg im TLU-Bereich. Und dann kann man halt auch einfach direkt, ich mache das gerne in Seitlage, einfach über den Prozessor Spinosus, direkt mobilisieren, oszillierend oder länger haltend. Das finde ich schon wichtig, dass da halt einfach eine direkte Mobilisation stattfindet. Wenn es keine Kontraindikation gibt, versuche ich das schon über einen Lift zum Beispiel direkt zu manipulieren. Oder ich mache das auch sehr gerne über Rotationstechniken im Sitz tatsächlich auch, wo ich eine Hand an die unteren Rippen ranlege und dann den Oberkörper rotiere und dann zusätzlich über meine Hand, über den Daumen, Ballen, Impuls in die unteren Rippen reingebe. Und da kriegt man auch häufig noch eine sehr schöne Beweglichkeit, nicht nur in die thorakolumbalen Segmente rein, sondern halt eben auch in die unteren Rippen. So, das mache ich sehr gerne. Ja. Und Beckenbereich oder Bauchbereich, ich habe über das Peritoneum gesprochen, über die Niere, über den Kolon und so weiter, da mobilisiere ich auch eigentlich gerne direkt, dass ich halt wirklich schaue, finde ich Beweglichkeit, finde ich eine Einschränkung von Elastizität und Beweglichkeit und dass ich dann da Bewegung reinbringe und das hin und her schiebe, wegdehne, versuche, wenn es jetzt zum Beispiel um den Leistenbereich geht, das Cecum oder das Sigmoid dort wegzubewegen oder auch die auch ja wirklich die Bauchmuskulatur, von der ich gesprochen habe, dass ich die auch teilweise versuche zu dehnen mit meinen Händen und dann gerne auch in Kombination mit einer Drehdehnlagerung, also Patient liegt auf dem Rücken und lässt die Beine zur anderen Seite kippen. Ich ziehe nach links, er lässt die Beine nach rechts rüber kippen zum Beispiel. Mhm. Sowas mache ich sehr gerne. Und dann kombiniere ich auch wirklich gerne mit indirekten Techniken, nachdem ich das direkt freigemacht habe. Ja, was ich angesprochen hatte, TLU mit der Blase zum Beispiel oder mit der Niere oder mit was anderem, ja.
Was auch für dich war, für dich.
Genau. Und ich muss dazu sagen, also, dass ich halt in dem intimen Bereich direkt arbeite, also, dass ich wirklich die Geschlechtsteile in der Hand habe, das mache ich wirklich selten. Das hatte ich wirklich ab und zu mal eine Traktion über den Hoden. Teilweise hatte der Patient selber die Hände drauf und ich habe an seinen Händen dann so gezogen. Da hatte ich so ein paar Fälle, wo das zum Erfolg geführt hat, habe ich aber persönlich selber sehr selten gemacht. Genauso wie ich selber auch eigentlich keine internen Techniken mache, bei Mann nicht, bei Frau nicht. Es kann sein, dass ich habe es nicht vernünftig gelernt, muss ich dazu sagen, und ist jetzt auch nicht eine Arbeit, die mich jetzt besonders anspricht, wo ich jetzt heiß drauf bin, die anzuwenden täglich und zu lernen. Ich finde es aber wichtig, dass es Leute gibt, die sowas zu machen, insbesondere in der Gynäkologie. Deswegen verweise ich dann gerne an andere Kolleginnen, also gerade jetzt beim Thema Frauen oder so, wenn es darum geht. Ja, ist durchaus wichtig, dass es sowas gibt, ist aber eine Sache, mit der ich jetzt persönlich wenig Erfahrung habe.
Ja, es ist interessant, dass du es so offen und ehrlich ansprichst. Vielen Dank dir dafür, weil tatsächlich ist es eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Bevor ich es nicht anständig gelernt habe, habe ich es nicht gerne gemacht oder gar nicht gemacht. Und nachdem ich mich dann intensiv damit beschäftigt habe und eine Fortbildung darin hatte, danach habe ich es doch jetzt immer wieder auch angewendet und merkt, dass ich mich damit selber sicher fühle und dann auch der Patientin gegenüber das Vertrauen habe, das anzuwenden und meine Patienten mir dann auch das Vertrauen entgegenbringen.
Ja, genau.
Und ich denke, das hängt tatsächlich selber sehr viel davon ab, wie wir in unserem, Wissen, Fortbildungen oder Üben, es ist ja oft auch ein tatsächliches Üben und sich das zuzutrauen, weil ich tatsächlich davor auch gesagt habe, nee, das möchte ich nicht und dann irgendwann kam das dann für mich.
Genau. Ich behalte mir das auch für später auch noch vor. Und genauso wie die Erwartungshaltung unserer Patientinnen und Patienten sehr wichtig ist, wenn wir die erfüllen können, dass es besseren Erfolg bringt, so ist ja auch die Überzeugung unserer Technik und Vertrauen in unsere Hände und Vertrauen in unsere Techniken, Verfahrensweisen ja auch unheimlich wichtig. Das beobachte ich immer wieder, dass das unheimlich wichtig ist, ob wir mit den Wirkmechanismen, ob wir daran glauben, dass es funktioniert und ob wir davon überzeugt sind, dass das einen Riesenunterschied macht in dem Erfolg.
Gut, da stimme ich dir total zu, ja. Gibt es was abschließend, was du sagen möchtest, was dir total wichtig ist, wenn Kollegen, Kolleginnen jetzt mehr mit diesem Thema der Mann als Patient oder auch die jetzt, sagen wir mal, der direkte Hodenschmerz, dass man vielleicht da direkt, dass du sagst, das würdest du tatsächlich, da würdest du immer dran denken oder das ist echt so ein Schlüssel.
Ja, also grundsätzlich erstmal ganz wichtig, halt, es muss urologisch abgeklärt werden, medizinisch abgeklärt werden. Das geht oft recht zügig. Das geht sehr einfach, sehr gut, nicht invasiv, ganz wichtig auf jeden Fall. Das ist erstmal das Erste. Und ansonsten habe ich ja gesagt, selbst wenn ich die Region tendenziell oder hauptsächlich indirekt bearbeite, das heißt, ich habe die Finger selten im Intimbereich, am Beckenboden schon häufiger, aber jetzt nicht am Penis oder am Skrotum oder so, da kann man eigentlich gut dran arbeiten. Also deswegen sollte man da keine Scheu vor haben. Und über die Zusammenhänge sind sehr gut, sehr wichtig. Für mich war das auch eine Region, wo ich die schönen Herangehensweisen, diese ganzheitlichen Herangehensweisen der Osteopathie immer wieder erleben konnte. Ne? Dass es auch sehr viel Sinn macht, nicht nur dort zu arbeiten, wo es wehtut, sondern auch an anderen Regionen. Das war für mich sehr schön und deswegen da keine Scheu, daran zu gehen. Mit den Sachen, über die ich gesprochen habe, behaupte ich mal, kann man recht vielen Leuten mit idiopathischem Hodenschmerz helfen. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Ja.
Super. Vielen lieben Dank dir, Klaas.
Ja, gerne.
War eine interessante, spannende Stunde und ich denke auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben wieder einiges mitgenommen an Ideen und woran man alles denken kann, was wichtig ist.
Ja.
Genau. Es gibt dich an allen möglichen Ecken und Kanten zu finden.
Ja, so ein bisschen.
Im Podcast.
Ja.
Du gibst, glaube ich, Kurse. Vielleicht magst du selber dazu noch mal sagen.
Genau, also ich gebe unregelmäßig Kurse für unterschiedlichste Institutionen. Ich bin teilweise in der Vollzeit, mit Vollzeitstudentinnen und Studenten involviert, gebe aber auch ab und zu mal postgraduierte Kurse. Man könnte auf meine Website zum Beispiel gucken, osteopathiepraxis-stade.de oder wenn man Klaas Stechmann googelt. Das ist nicht immer alles top aktuell und da es teilweise auch über andere Institutionen läuft, ist das nicht alles auf meiner Website. Aber meine Kurse, die ich gebe, sind hauptsächlich faszialer Natur. Ich gebe Kurse im FDM, Fasziendistorsionsmodell, weiter. Und das Thema Dry Needling ist eine Sache, mit dem ich mich relativ viel gewidmet habe. Und genau, ein paar Bücher habe ich geschrieben. Die findet man überall, wo es Bücher gibt, zum Thema auch Faszien und Triggerpunkte. Und alle Leute, die Bock haben, in unseren Knochenjob-Podcast reinzuhören, die findet man überall, Deezer, Spotify, Apple. Genau, gerne reinhören. Wir versuchen, die Osteopathie lustig und kritisch ein bisschen zu reflektieren, wie ich schon gesagt hatte. Und es ist aber auch sehr viel zu lernen dabei. Also unsere Haupthörerschaft sind Leute, die in der Ausbildung oder im Studium zur Osteopathie sich befinden und da immer mal wieder ein bisschen lost sind und denken, okay, stimmt das, was mir da verzapft wird an Lehrmeinungen? Und werde ich ein guter Osteopath, wenn ich das irgendwie kritisch sehe oder so? Und da fühlen sich sehr viele aufgefangen von uns. Ja.
Ja, vielen lieben Dank dir. Dann wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag heute noch.
Danke sehr.
Und auch unseren Zuschauern und Zuhörerinnen einen wundervollen Tag.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Tschüss.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.